mache weiter beim ersten Johannesbrief. Und ich habe das heute überschrieben: Christen lieben einander. Das ist jetzt die 7. Predigt über den ersten Johannesbrief. Und ich möchte uns nochmal daran erinnern, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat. Er weist die Christen damals, und das ist ja über 1900 Jahre her, das müssen wir uns bewusst machen, auf die Herausforderungen der letzten Zeit hin. Und ich glaube, das wird uns sehr deutlich, dass wir immer noch in der letzten Zeit leben. Auch wenn sie schon so lange dauert, sie ist immer noch aktuell. Wir leben in der letzten Zeit. Und er ermahnt sie, an Jesus festzuhalten. Passt zu dem, was Ina gerade gesagt hat. Ja, auch egal, was passiert, und dass manche Dinge passieren wirklich sehr, sehr kurzfristig und für uns nicht immer fassbar oder voraussehbar, wenn wir an Jesus dran sind, dann werden wir erkennen, wo Gott darin ist und wie Gott wirkt und was er von uns auch will in dieser Zeit. So. Und sicher waren damals die Versuchungen anders als heute. Ja? Aber die Versuchungen sind immer noch da. Genau, die sind genauso groß, sind anders, aber sie sind, der Feind stellt sich auf die Zeit ein und versucht uns, wie es in irgendeiner Weise kann. Und ich glaube, das wird im Moment gerade deutlich. Wir haben gerade für Israel gebetet, für die Situation dort. Und was mir aufgefallen ist, seit das angefangen hat, für den Hass auf die Juden braucht es keine Begründung. Es braucht nur einen Anlass. Das wird nicht begründet. Übrigens in der Ukraine genauso. Der eigentliche Grund, warum, also das hat Putin mal gesagt, er will Juden da weg haben. Ja, der Selenskyj ist Jude. Das ist jetzt nicht mehr so, das sagt er auch nicht ständig, aber das ist mit einem Grund, die Juden wegjagen. Es braucht keine Begründung, einen Anlass. Ja, und wir merken, wie viel Hass über Israel ausgesprochen wird. Es ist schlimm. Genau. Und wir müssen uns bewusst werden, warum dieser Anlass, warum die Juden sind Gottes Volk. Und wir sind auch Gottes Volk. Wir gehören zusammen. Wir sind, Dieter hat das vorhin Gebet auch schön ausgedrückt, wir sind eingepfropft in den Stamm. Also wir müssen uns nicht wundern, wenn dieser Hass auf die Juden irgendwann auch auf die Christen kommt. Solange wir an Jesus dran sind, wird das geschehen. Und der Grund ist, weil wir an Jesus dran sind, weil wir zu Gott gehören. Das ist der einzige Grund. Es gibt keine weitere Begründung und das ist der Anlass. So. Deswegen das vorweg, wie kann man dem widerstehen oder wie können wir Bestand halten, indem wir eins sind, indem wir einander lieben. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Einander lieben. So, damals war diese Verbindung zwischen Juden und Christen sicherlich noch viel offensichtlicher, weil es gab mit Sicherheit viel mehr Juden auch in den christlichen Gemeinden, die damals entstanden sind. Das ist heute längst nicht mehr so. Die Juden haben eher ihre eigene Gemeinde, ja, und die Christen ihre eigene Gemeinde. Und dennoch, wir gehören zusammen. Ja. So. Natürlich geht Johannes nicht alleine auf dieses Verhältnis zwischen Juden und Christen ein, sondern ganz allgemein, er schreibt an Gemeinde, an christliche Gemeinde und da geht es um den Umgang miteinander. Und ich lese mal Verse 11 und 12. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Liebst du jeden Menschen? Wäre das nicht eigentlich auch zu viel verlangt? Johannes spricht hier nur von den Christen, die wir lieben sollen. Oder? Also ich glaube ja. Er schreibt den Brief an Christen, ja, und er legt ganz besonderen Wert darauf, dass die Christen einander lieben. Das ist sein Thema hier, gar keine Frage. Heißt das, dass wir nur die Christen lieben sollen? Oder wo ist die Grenze? Wen sollen wir lieben oder wen brauchen wir nicht zu lieben? Ich sage ja nicht, wir sollen sie nicht lieben, aber wo können wir da die Grenze ziehen? Die, die bekehrt sind, die sollen wir lieben, und die, die nicht bekehrt sind, die nicht. Ich habe mir da so Gedanken drüber gemacht, weil klar, er geht hier auf Bruderliebe ein, aber sagen wir nicht immer, Gott hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ist ja auch ein Bibelspruch, also so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das heißt, Gott liebt jeden Menschen. Ja, Gott ist ja auch Gott, aber wir sind seine Kinder. Und als seine Kinder sollen wir genauso handeln und denken und lieben wie er auch. Wir stammen von ihm ab, wir haben seinen Geist bekommen, also handeln wir genauso. Aber wir bleiben erstmal bei der Geschwisterliebe. Wenn wir die Geschwister nicht lieben können, dann brauchen wir gar nicht erst anzufangen zu überlegen, wen können wir denn sonst noch lieben. Ja, also fangen wir erstmal bei uns an, bei der Geschwisterliebe. Warum geht Johannes hier gleich im zweiten auf Kain und Abel ein? Ist ja erstmal nicht so gleich zusammenhängend. Ne? So wie von Anfang an gehört, Jesus hat das gesagt, so wir sollen einander lieben. Was hat das mit Kain und Abel zu tun? So, ich glaube, dass Johannes hier etwas deutlich machen will. Nämlich, wo die eigentliche Ursache für Streit und Hass liegt. Wir denken ja so häufig, gerade jetzt in unserer Zeit, so die Juden, weil sie Juden sind. Ja? In der Ukraine, ja, das sind zwei verschiedene Länder, ja, Rassen, und manchmal ist es auch Hautfarbe, die Hass und Streit auslöst. Aber bei Kain und Abel, das waren Brüder. Da gab es weder Hautfarbenunterschiede noch irgendwelche Religionen, die zu irgendetwas führen können. Der eigentliche Grund liegt im Herzen. Ich brauche nicht bei dem anderen suchen, warum ich den hasse oder nicht lieben kann. Ich muss in meinem eigenen Herzen gucken. Und das ist der Grund, warum er auf Kain und Abel hinweist. Im Herzen liegt die Ursache, nicht bei dem anderen. So, und letztendlich auch, kann ich den lieben oder nicht, liegt nicht am anderen, sondern es liegt an mir. Und da sind wir eigentlich wieder da, wo Jesus angefangen hat. Wo hat er angefangen? Damit wir lieben können, damit wir fähig werden, damit wir in der Lage sind, einander zu lieben. Er hat angefangen, an unseren Herzen zu arbeiten. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Und er hat gesagt, wenn ihr mir folgt, dann gebe ich euch meinen Geist, schütte meine Liebe in euer Herz hinein, damit ihr lieben könnt. Also es fängt bei unserem Herzen an, nicht beim anderen. Aber die Begründung, warum wir jemanden nicht abkönnen oder nicht lieben können, liegt meistens oder schieben wir meistens auf den anderen und gucken nicht bei uns. So, Jesus befähigt uns, jeden, und ich meine tatsächlich jeden, nicht nur jeden der Geschwister, sondern tatsächlich jeden zu lieben. Er befähigt die Israelis, auch die Palästinenser zu lieben und auch die Palästinenser, die Juden zu lieben oder die Israelis zu lieben, wenn sie denn auf Jesus hören, wenn sie denn das haben möchten. Es passt nicht jedem, wenn wir so leben, wenn wir einander lieben. 1. Johannes 3, Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, steht hier. Ich sage mal an dieser Stelle Geschwister, weil das Wort, was da steht, meint tatsächlich auch alle Frauen mit. Ja, meine Geschwister. Verwundert euch nicht, meine Geschwister, wenn euch die Welt hasst. Hasst die Welt uns deswegen, weil wir lieben? In gewisser Weise schon. Ich habe euch gesagt, warum können wir überhaupt lieben? Warum können wir einander lieben und warum können wir im Grunde jeden Menschen lieben? weil Gott uns seinen Geist gegeben hat, weil wir von Gott stammen, weil wir Gottes Kinder sind. Und die Welt, von der Johannes ja immer spricht, die Welt ist das Gegenstück dazu, nämlich die von Gott abgefallene Welt, die von Satan regiert wird. Und sie hat grundsätzlich etwas gegen Gottes Wirken. Also wenn wir einander lieben, dann ist das Gottes Wirken durch uns und da hat die Welt was dagegen. Deswegen hasst die Welt uns. Und das muss uns nicht verwundern. Solange wir auf Gottes Seite stehen, solange wir an Jesus dran sind, wird uns Hass entgegengebracht. Wir werden nicht, wie heißt das, Allerwelts Darling? Nee, so ähnlich. Aber ja, wir werden nicht mit jedem zurechtkommen können. Wir werden immer Widerstand haben. Genau wie die Juden, weil sie Gottes Volk sind. Ich sage nicht, sie machen alles richtig und sie handeln im Sinne Gottes. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber sie sind Gottes Volk und deswegen ist da Hass. Und wir sind genauso Gottes Volk und deswegen werden wir häufig gehasst. Johannes macht das mit dem nächsten Vers deutlich, warum wir gehasst werden. 14 und 15. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die, auch da sage ich wieder, Geschwister. Wer den Bruder oder die Schwester nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder oder Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das ist wieder typisch Johannes, total kompromisslos, schwarz-weiß, oder? Wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht lieben kannst, bist du ein Mörder. Wow. Würde ich mich nicht trauen zu sagen. Aber Johannes sagt das hier. Ein lebendiger Christ, einer, der an Jesus dran ist, der liebt seine Geschwister. Der kann seine Geschwister lieben, aber, also kann meine ich mit, er ist fähig dazu. Und daran erkennt man ihn, dass er seine Geschwister liebt, weil er an Jesus dran ist. Ansonsten, wenn er das nicht tut, ist er nicht lebendig. Das sagt er hier. Er ist im Tod. Wow. Genau. Und noch drastischer, wenn du es nicht tust, bist du ein Mörder. Hart, ne? Ist dir das schon mal so bewusst geworden oder ist dir das, diese Bibelstelle schon mal so richtig nahe gegangen? So, hier steht aber nicht, wer seinen Bruder nicht liebt, sondern wer seinen Bruder hasst. Und unter Hass verstehen wir normalerweise so abgrundtief ablehnen, demjenigen was Böses wollen, möglichst auch was Böses tun, so das verstehen wir unter Hass. Ja, so aus dem tiefsten Herzen ablehnen. Ja. Aber ich habe mal nachgeguckt, was da eigentlich für ein Wort steht und wie das eigentlich übersetzt wird. Und das wird eigentlich mit Nichtlieben übersetzt. Mit Nichtlieben. Da steht nicht wörtlich hassen, zumindest so wie wir hassen verstehen. Man kann es auch mit hassen übersetzen, das ist nicht falsch übersetzt, aber es meint letztendlich nichts anderes als nicht lieben können. Also so viel, ich schätze dich nicht wert, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das heißt ja nicht lieben, ja, nicht annehmen, nicht wertschätzen. So, und das reicht schon aus, dass Johannes hier sagt, wenn du das tust bei Geschwistern, dann bist du ein Mörder. Wow. Und jetzt fordere ich dich mal heraus. Guck dich doch mal um. Hier sitzen, soweit ich weiß, alles Geschwister. Jetzt guck doch mal, wen du lieben kannst. Wahrscheinlich den, mit dem du direkt zusammensitzt, den kannst du gut lieben. Sonst hättest du dich da nicht hingesetzt. Also guck ruhig auch weiter. Okay, jetzt hast du so innerlich dich mal sortiert, wen kann ich gerne lieben, wen liebe ich und mit wem habe ich eher Schwierigkeiten. Ich verlange jetzt auch nicht, dass du das sagst, gar keine Frage. Und jetzt hör dir mal an, welchen Maßstab Johannes anlegt, wie wir einander lieben sollen. In Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir sind es schuldig, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Es geht nicht um Sympathie miteinander, dass wir gut miteinander auskommen, dass wir jeden Streit vermeiden oder wie auch immer. Johannes erwartet von uns, dass wir so lieben, wie Jesus uns geliebt hat und immer noch liebt. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir gerettet werden, damit wir erlöst werden. Als wir noch nichts von Jesus wissen wollten, vielleicht ihn sogar abgelehnt haben. Und so sollen wir einander lieben. Bist du bereit? Jetzt sortier mal ein. Nicht die, die du sowieso lieb hast, sondern die, die du nicht so gerne hast. Willst du für den sterben? Oder für die? Bist du bereit, dein Leben hinzugeben? Im Moment ist das noch nicht der Fall. Wir sind noch nicht in einer solchen Herausforderung. Aber es kann kommen. Sind wir bereit dazu? Wir fangen noch mal ein bisschen tiefer an. Lässt es zu, dass über denjenigen schlecht geredet wird? Ich höre das immer mal wieder so, nachher beim Kaffee trinken oder so, da wird dann übereinander geredet. Nicht miteinander, sondern übereinander. Ganz häufig auch über die, die gar nicht da sind. Und nicht immer Gutes geredet. Lässt du das zu? Liebst du den? Wenn du über jemanden redest, Schlechtes redest oder reden lässt und das hörst und nichts dagegen tust, dann liebst du ihn nicht. Dann förderst du, dass er verletzt wird. Auch selbst wenn er das in dem Moment nicht hört. Du demontierst den anderen, machst ihn kaputt. Stimmst du ein in die Kritik? Oder stellst du dich schützend vor denjenigen und sagst, komm, wir reden nicht übereinander. Sondern wenn wirklich, und das kommt ja auch vor, und das ist ja auch häufig auch berechtigt, dass wir Kritik haben an jemanden, aber dann bitte miteinander reden und klären und nicht übereinander reden. So, das ist noch nicht, ich gebe mein Leben hin. Aber ich stelle mich gegen die anderen, die etwas tun, was nicht in Ordnung ist, was nicht der Liebe entspricht, sondern was dem Hass, was letztendlich, so wie Johannes sagt, Mord ist. Wenn ich was Schlechtes über jemanden rede und er ist nicht dabei, dann ermorde ich den. Im Geistlichen. Ich mache ihn kaputt. Und das ist das, was der Feind will. Er will uns zerstören, er will uns auseinanderbringen. Und jede Kritik, die ich nicht direkt kläre, treibt einen Keil zwischen uns. Zerstört die Einheit. Und überlegt mal, welches Bild hat Jesus uns denn gegeben, wie eins wir werden sollen. Auch wenn es Paulus war, der das weitergegeben hat. Er hat uns doch einen Leib vorgestellt. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und ein Keil zwischen heißt, du schneidest irgendwo. Nicht unbedingt ab, aber du schneidest rein. Möchtest du das gerne an deinem Leib, dass du dich irgendwo schneidest? Nicht absichtlich, ne? Und du lässt dich auch nicht gerne schneiden. Nur wenn es unbedingt sein muss. Er fügt noch einen weiteren Aspekt hinzu in 17, 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seine Geschwister Notleiden sieht und sein Herz vor ihnen verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Ich glaube, das spricht für sich, oder? Da brauche ich nicht viel zu sagen. Wer von uns kann diesen Ansprüchen, die ich gerade eben auch formuliert habe, ohne vollkommen gerecht werden? Wer schafft das? Wer kann sagen, ja, so lebe ich? Sie eignen sich ganz hervorragend dazu, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Hat jeder von uns ein gutes Gewissen? Jetzt bei dem, was ich da gerade gesagt habe? Ich auch nicht, ganz ehrlich. Das geht wirklich da in die Richtung so, wenn ich mich selber angucke, wie ich das in jeder Hinsicht tue, schaffe ich nicht immer. Das, was ich eben gerade kritisiert habe, das mache ich zum Teil selbst. Bis ich es merke und dann aufwache und dann hoffentlich das nicht mehr mache. So, was hat Johannes hier bezweckt, indem er das uns so deutlich gesagt hat? Will er uns ein schlechtes Gewissen machen? Will er uns so richtig auf uns einprügeln und sagen so, mach doch mal auf? Und will er uns unter Druck setzen? Ich glaube nicht, dass er das will. Denn genau darauf geht er jetzt ein. Das finde ich echt interessant, was jetzt kommt. Verse 19 und 20. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Was meint er damit? Was spricht er hier an? Ich schätze mal, jeder von uns kann sagen, so, ich bin an dem einen oder anderen Punkt schuldig geworden. Ich habe meine Geschwister nicht so geliebt, so wie Johannes das hier beschreibt. Das heißt, das ist, wenn wir merken, dass wir da schuldig sind, dann klagt uns unser Gewissen an, unser Herz klagt uns an. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. So, wenn unser Herz uns anklagt, dann können wir sagen, so, wir ziehen uns zurück und schämen uns. Ja? Oder aber, wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu gehen und zu fragen, Herr, wie siehst du das? Trauen wir uns das? Kennen wir Gott so gut, dass wir trauen, uns zu trauen, auch selbst wenn wir merken, wenn wir uns selber verurteilen, dass wir zu Gott gehen und sagen, so, nun guck du doch mal drauf. Das ist ja ein großes Risiko, ne? Also wenn wir uns schon selber verurteilen, dann können wir für Gott ja gar nicht bestehen. Gehen wir zu Gott, vertrauen wir ihm so sehr, dass wir sagen, so, Herr, guck du drauf, guck du auf mein Herz. So, wenn wir das eine tun, wenn wir nur unser Herz urteilen lassen, unser Herz beurteilt unser Verhalten lediglich aus seiner begrenzten Sicht. Wodurch oder was legt unser Herz zugrunde? Das, was unser Herz weiß, was es gelernt hat. Auch was in unserem Herzen für eine Sicht von uns überhaupt da ist. Manch einer in seinem Herzen ist durchaus eine sehr positive Sicht da von sich selber, ja, und kann sich annehmen und sagen, ja, der Herr hat mich gut gemacht. Aber ich kenne ganz viele, die sagen so, mein Herz verurteilt mich. Ich bin da nicht in Ordnung und ich bin da nicht in Ordnung. Nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von meinem Verhalten. Das klagt ständig an. Ich habe kein gutes Bild von mir. Meistens ist das deswegen, weil es von anderen so vermittelt worden ist. Aber das ist in unserem Herzen drin. Das nimmt es mit zur Beurteilung. Ja? Und wenn ich schon eine negative Sicht auf mich habe, dann werde ich kaum ein gutes Urteil über mich bei so einem Verhalten kriegen. Dazu kommt natürlich auch, was uns gelehrt worden ist, wie wir gelehrt worden sind, was wir gehört haben von unseren Eltern, von Gemeinde, von Geschwistern, von Verwandten und so weiter. Auch das gibt uns einen Maßstab, wie wir handeln sollen, wie wir sein sollen. Und das ist all das, was in unserem Herzen drin ist. Und dieser Maßstab legt unser Herz an und danach beurteilt es unser Verhalten. Eine begrenzte Sicht. So. Aber wir kennen Gott und seine Liebe zu uns. Er hat seinen Sohn gesandt und ihn geopfert. So sehr liebt er uns. Also er liebt uns von Herzen. Er will uns nicht verurteilen. Im Gegenteil, verurteilt seinen Sohn, damit wir gerettet werden. Also er ist nicht darauf aus, uns zu verurteilen. Das nur mal so. Wir können uns trauen, zu sagen, Gott, beurteile du mich. Beurteile du mein Herz. Und wenn wir zu Gott gehen und ihn beurteilen lassen, dann wissen wir, er wird uns immer die Wahrheit sagen. Gott kann nicht lügen. Unser Herz kann lügen. Also lügen meine ich jetzt die Unwahrheit sagen. Ich glaube nicht, dass unser Herz uns bewusst belügt. Ja, also bewusst in die Irre führt. Das glaube ich nicht, aber es hat nicht die Voraussetzung, uns die ganze Wahrheit zu sagen. Weil es nicht unser Herz kennt es, kennt sich selber nicht wirklich bis in die ganze Tiefe. Nicht alle Motivation, die dahinter steckt. Aber Gott kennt sie. Gott kann uns beurteilen. Gott weiß, warum wir wie handeln. So, er ist größer als unser Herz. Das ist das, was Johannes hier sagt. Er ist größer als unser Herz. So, und er hat Verständnis für uns und er liebt uns von Herzen. Und deswegen wird er uns die Wahrheit sagen. Und selbst wenn er feststellt, ja, wir haben da nicht richtig gehandelt. Und er weist uns ganz liebevoll darauf hin und sagt, du, den hast du nicht wirklich so behandelt oder da hast du über den geredet und der war nicht dabei und das war nicht gut. Was macht er dann? Knüppel? Wie kannst du nur? Oder bietet er Vergebung an? Das ist der Vorteil, wenn du bei Gott bist, er bietet Vergebung an. Er sagt, komm her, Jesus ist dafür gestorben, gib es mir und lass es los. Ich mache dein Herz wieder rein, ich nehme dir die Schuld ab. Und das ist das, was Johannes hier ausdrückt. Wenn wir zum Vater gehen, er ist größer als unser Herz und er macht unser Herz wieder frei. Frei von aller Verurteilung. Er will nicht, dass wir als Verurteilte rumlaufen, sondern als Befreite, von Urteil befreit. Er sagt uns solche Dinge nicht deswegen, um uns zu verurteilen, sondern um uns frei zu machen und in die Lage zu versetzen, anders handeln zu können. So, wenn du nur auf dein Herz hörst, dann kennst du nicht die Wahrheit über dich. Lass dich nicht verurteilen von deinem Herzen, sondern geh zu Gott und hör dir die Wahrheit an. Die Wahrheit macht frei. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wie wird unser Herz frei? Wann verurteilt unser Herz uns nicht mehr? Wenn wir Vergebung von Gott empfangen haben, dann wird uns unser Herz nicht mehr verurteilen. Das darfst du ihm dann ganz offiziell verbieten, weil Gott hat dich freigesprochen. Hast du das Recht, dich dann noch zu verurteilen, wenn Gott dich freigesprochen hat? Das müssen wir manchmal unserem Herzen sagen. Manchmal versucht das immer noch wieder in diese Schuld hineinzubringen. Nein, wir dürfen sagen, so, wenn der Herr uns freigemacht hat und uns vergeben hat, dann sind wir frei. Dann sind wir nicht mehr schuldig. Und dann hast du auch das Recht nicht mehr, dich zu verurteilen. Und dann haben wir Freimütigkeit zu Gott, dann können wir zu ihm gehen. Und in seiner Gegenwart wissen wir doch, er ist der Herr, er ist allmächtig und er ist die Quelle unseres Lebens. Und wenn wir merken, dass wir Mangel haben, weil wir gesagt haben, so, ich habe ja gesehen, ich konnte den nicht lieben, ich habe schlecht über den geredet oder ich habe ihn vielleicht sogar gehasst. Ich will nichts mit ihm zu tun haben, was auch immer. Was können wir dann tun? Wir merken den Mangel und wir merken aber den Anspruch von ihm auch, er möchte, dass wir das tun. Dann sagen wir, Herr, gib uns deine Liebe. Schütz sie aus in mein Herz, ich schaffe es nicht. Das ist das, was er möchte. Und dann merken wir so, da ist kein Druck mehr, so von wegen, du musst lieben. Nee, du kannst. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst, weil er dir die Liebe gegeben hat. Du musst nicht, du kannst. Und es ist so viel schöner zu lieben, als zu hassen. Es ist so viel schöner, gut voneinander zu reden und Einheit zu bewahren, zusammen zu bleiben, als sich zu trennen. Das ist etwas, was unbedingt notwendig ist in der letzten Zeit, dass wir zusammenstehen und einander lieben. Dass wir nichts zwischen uns kommen lassen. Selbst wenn Fehler passieren und wir machen nicht alle immer alles richtig, keiner von uns, da passieren Fehler, auch Missverständnisse und so weiter. Die können wir ausräumen und wir können auch einander vergeben. Lass uns daran arbeiten, dass wir eins bleiben, wirklich eins bleiben und uns nicht trennen lassen. So, wenn wir, so wie ich das eben beschrieben habe, wenn wir zu Gott gehen und diese uns von ihm beurteilen lassen, um Vergebung bitten und ihm bitten, schenk du uns, dann sind wir in der Lage. Dann leben wir in seinen Geboten. Dann tun wir das, was er möchte. Und wir merken, wie gut uns das tut. Verse 23 und 24. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und hier kommt Johannes wieder auf diesen Punkt. Immer wieder Jesus. Es steht und fällt mit Jesus. Ohne Jesus werden wir nicht lieben können. Wenn er nicht in uns ist, sind wir nicht in der Lage, wirklich einander so zu lieben. Aber wenn wir das tun, dann bleibt er in uns und dann sind wir in der Lage zu lieben. Wenn wir darin leben, wenn wir einander lieben, wenn wir uns entscheiden. Es bleibt immer noch eine Entscheidung. Ja? Gefühle, vielleicht bleiben sogar negative Gefühle. Ja? Es bleibt sogar bei dieser Einordnung, ja, mit dem muss ich nicht unbedingt. Den kann ich nicht so lieben. Aber ich entscheide mich dazu, weil er ist mein Bruder oder meine Schwester. Und ich habe vorhin nur gesagt, so, ich habe nur diesen Kreis genommen. Wir haben noch viel, viel mehr Geschwister, das wisst ihr, ne? Und wenn man an die Brüder und Schwestern denkt, die gerade in Israel sind oder auch über die ganze Welt verteilt, die Juden, das sind auch unsere Geschwister. Die sind nicht alle gläubig, weiß ich, aber die sind Geschwister. Sie zu lieben, auch wenn sie nicht immer alles richtig machen, schon eine Herausforderung. Das ist das, was er möchte. Unvorstellbar, eigentlich für uns unerfüllbar, aber mit Jesus in uns können wir das erfüllen. Und dann können wir diese Einheit leben. Und dann wird die Welt uns hassen. Kann ich mit leben. Ich mag lieber die Liebe Gottes leben miteinander und eins bleiben miteinander, als dass die Welt, und die Welt hasst mich dafür, als dass die Welt mich liebt und ich mit euch nicht eins bin. Das ist nicht das. An Jesus dranbleiben, haben wir vorhin gehört, an Jesus dranbleiben, egal was passiert. Und es werden Dinge passieren. Wir werden herausgefordert, wir werden versucht werden, an Jesus dranbleiben, in Jesus dranbleiben. Und dann bleiben wir eins, dann können wir gar nicht anders. Dann sind wir ein Leib. Und dann bleibt auch der Geist in uns, weil wir im Leben sind. Der Geist bleibt in uns. Daran erkennen wir das, dass der Geist zu uns spricht, ja, und uns auch immer wieder auffordert, geh zum Vater, ja, geh in seine Gegenwart, geh zu Jesus, rede mit ihm und rede auch mit deinen Geschwistern, bleibt eins miteinander. So, das ist das, was Johannes hier an diesem Punkt sagt, bleibt eins miteinander und liebt einander. In dieser wirklich herausfordernden, so auch die wir nicht so gerne lieben. Und auch wenn du hast, wenn du mehr hast, als du selber brauchst und du siehst jemanden in Not, gib ihm. Verschließ dein Herz nicht. Wer braucht Jesus noch in seinem Leben? Ihr habt alle Jesus schon in eurem Leben, ne? Sonst hast du heute Morgen die Gelegenheit. Ich gebe dir die Gelegenheit, wenn du gerne Jesus in dein Leben haben möchtest, diese Liebe empfangen möchtest, ja, deine Unmöglichkeiten durch Gottes Liebe in Möglichkeit umsetzen willst, dann steh gerne auf, ich bete gerne für dich. Und sonst würde ich gerne für uns alle beten, zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, Herr, weil du unsere Schwachheit siehst, Herr, unsere Verlorenheit und auch unsere Verdorbenheit in unserem Herzen. Wir können hassen, wir können ablehnen, wir können schlecht übereinander reden, wir können sogar töten, Herr, und du sagst, wenn wir nicht lieben, töten wir. Herr, du wolltest nicht, dass wir so miteinander leben, du willst, dass wir eins sind, miteinander, einander lieben, einander wertschätzen, einander achten. Den anderen erkennen, wie er ist und sagen, ja, du bist gut und ich freue mich daran, dass wir zusammengehören. Selbst wenn mir vielleicht das eine oder andere nicht so gefällt. Ich will mit dir zusammen sein, ich will eins sein. Und Herr, ich danke dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast auf uns. Und ich bitte dich heute Morgen, Geist Gottes, wirke das in uns. Vergib uns da, wo wir gefehlt haben, wo wir das nicht gelebt haben, wo wir Spaltung zugelassen haben. Ich bitte dich, vergib du uns, Herr, und füll du uns mit deiner Liebe. Füll du uns mit deiner Liebe ganz neu, dass wir das leben. Mach uns darauf aufmerksam, Herr, wo wir von diesem Weg abkommen. Erinnere uns dran. Erinnere uns dran, dass wir einander vergeben und einander lieben, von Herzen lieben und Gutes tun, Herr. Und darum bitte ich dich, dass du jetzt damit anfängst, Herr. Amen.
Amen.
Ein Lied singen wir noch.